Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 110. Artemis 2. Willkommen zurück. Natürlich habt ihr die ganze Zeit mitgefiebert. Und natürlich wisst ihr, Artemis 2 ist sicher zurück.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time.
10 Tage im All. Ein Flug einmal um den Mond herum und zurück. Der erste bemannte Besuch unseres Trabanten seit über 50 Jahren.
Integrity's Astronauts, back on Earth.
In dieser Folge wollen wir Bilanz ziehen. Mit einem, den regelmäßige HörerInnen gut kennen. Volker Schmid, der Missionsleiter der Weltraummissionen von Alexander Gerst und Matthias Maurer bei der Deutschen Raumfahrtagentur. Heute Referent Raumfahrt-Luftfahrt für den DLR-Vorstand. Ein Mann, der sich bestens auskennt. Ich habe Volker gefragt, ob die Mission in seinen Augen ein voller Erfolg war.
Insofern ja, als dass es augenscheinlich, ich sag mal, problemlos lief. Das freut mich eben auch für die Crew. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, die haben jetzt 3 Jahre wirklich nachgearbeitet nach der Lernkurve von Artemis 1. Und man kann davon ausgehen, dass das Orion-System und das ESM-System eines der am besten getesteten Raumfahrzeuge weltweit sind und waren. Und es war erstaunlich ruhig, kann man sagen. Ja, und das ist schön. Ich finde das toll. Also das zeigt ja alles richtig gemacht. Die Philosophie, wie Fly When We Are Ready, ist aufgegangen. Und die ist auch die einzige, die funktioniert.
Nun sind wir zwar bis zum Mond geflogen, aber so richtig auf dem Mond waren wir ja trotzdem immer noch nicht wieder. War die Mission am Ende nur eine Sightseeing-Tour? Warum sind wir nicht gleich gelandet?
Wenn man zurückblickt in die 60er Jahre, Apollo, die haben das genauso gemacht. Ich weiß noch, John Youngs Crew, die ist bis auf wenige Kilometer abgestiegen und dann wieder aufgestiegen zur Mondoberfläche. Also die Apollo 10 war das. Und insofern ist der Ansatz jetzt mit einem neuen Raumschiff richtig. Jetzt ist erstmals mit Menschen alles getestet worden. Das heißt also das Lebenserhaltungssystem. Das gesamte Setup, man hat 9 Kubikmeter Platz in der Kapsel für 4 Leute für 10 Tage, ist schon herausfordernd, ja. Und das heißt, wie steuert sich das Ding? Wie lässt sich alles an, ja? Jedes kleine Detail ist erstmals mit Menschen im Zusammenspiel abgeflogen worden oder getestet worden. Und da nimmt man kein Risiko und geht um den Mond rum und dann wieder heim zur Erde.
9 Kubikmeter für 4 Personen. 10 Tage lang auf engstem Raum. Wie muss man sich das Leben an Bord der Orion-Kapsel vorstellen?
Ich habe 9000 Liter, 9 Kubikmeter Raum und dazu fährt da drin mit allem Gerödel, mit allem Equipment. Ich will jetzt nicht sagen, dass man den Fuß des Nachbarn im Gesicht hat beim Schlafen, das nicht, aber man ist auf engstem Raum zusammen. Das ist wie ein 4er-Etagenbett, ne? Da kriegt man eben alles mit. So, und die Bordhygiene, die Morgentoilette, die Abendtoilette, das Essen, das ist schon anstrengend. Das ist so ein bisschen wie ein U-Boot.
Jawohl, Akaloi. Und wie immer bei der bemannten Raumfahrt ist die Hygiene an Bord wichtig und macht uns neugierig. Eine Dusche gab es wohl nicht und mit der Toilette soll es auch Probleme gegeben haben, oder?
Feuchte Tücher, Dusche haben wir nicht. Das Wasser kommt eben aus dem Servicemodul. Also das ist schon eingeschränkter Komfort. Ja.
Und bei der Toilette?
Das wird ja abgesaugt. Ne? Da gibt's also Adapterchen für Männlein, Weiblein und ich glaube, die Absaugung hat nicht so wirklich funktioniert. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachvollzogen, weil das muss der geneigte Hörer jetzt verstehen. Wir haben diese T-Frage in der Shuttle-Ära auf und ab. Bei jeder Shuttle-Mission kam diese T-Frage und wir waren satt. Wir waren müde. Also die Klempnerei überlassen wir gerne den Fachleuten der NASA. Aber denke mal, das ist Absaugung, die wird wahrscheinlich da nicht so funktioniert haben wie geplant. Und das ist auch nicht mit dem Tritt gegen die Maschine behoben. Vielleicht gab es Stecker-Connector-Probleme, würde mich nicht wundern.
Sanitäranlagen, die nicht vorhanden sind oder nicht top funktionieren, klingt irgendwie nach Camping im Weltall. Wenn der Komfort schon so eingeschränkt ist, wie sieht's dann mit dem Essen aus? Kann man, wie es dem Weltraum angemessen wäre, auf 9 Kubikmetern Sterneküche erwarten?
Die bereiten ja das Essen eben mit Warm- und Kaltwasser zu, ne? Und das sind in der Regel Portionen, also vorgefertigt dehydrierte Speisen, die man dann mit Warm- und Kaltwasser aufbereiten muss. Das ist ein Beutelchen mit einem Schläuchlein dran, mit einem Ventil und da zapft man eben wie auf der Raumstation Warm- und Kaltwasser. Ja? Kaffee zum Beispiel, ne? Ein Beutelchen mit Instant-Kaffee, da kommt dann heißes Wasser rein. So wird das aufbereitet. Oder ich weiß nicht, ob die jetzt Konserven dabei hatten, wie auf der ISS, kann man ja Konservendosen aufwärmen und dann öffnen. Ne? Die werden dann mit 90 Grad ungefähr gewärmt und dann kann man die ausnuckeln, auslöffeln, wie auch immer. Also das sind die zwei Möglichkeiten.
Und wie viel Komfort bietet die Orion-Kapsel der Artemis-2-Mission im Gegensatz zur Apollo-Kapsel oder der russischen Soyuz? Ist das wenigstens Sternzeit statt Steinzeit?
Also ich kenne Soyuz, ist furchtbar eng. Also ist schon beschwerlich, da rein und rauszukommen. Apollo kennt man auch, war ich nie drin. Ich war im Trainingsmodell der Orion-Kapsel 2018. Ist eine andere Nummer. Also gegenüber Apollo oder Soyuz, wo ich auch drin war, ist eine andere Nummer. Das Schöne ist, also sind ja Platz für vier, das ist schon mal der erste Unterschied. Man kann die Crewsitze wegklappen. Also man hat dann im Endeffekt diese 9 Kubikmeter freien Raum ungestört. So, und da hat man schon die Möglichkeit, das ist wie ein kleiner Zimmerchen, wie eine schnuckelige WG. Ja. Das ist schon mehr Komfort als in den alten Systemen oder früheren Systemen. So, natürlich ist es keine Einzelkabine wie auf der ISS. Es ist halt so. Es ist immer noch massenbehaftet und solange wir nicht einen Warp-Antrieb haben oder einfach bessere Möglichkeiten, solange sind wir auf solche Systeme behaftet. Und die Form der Kapsel ist von Apollo abgeleitet. Es ist bewährt. Das funktioniert, das ist mehrfach flight-proven sozusagen und deswegen hat man diese Shape gewährt.
Es gibt nicht nur mehr Platz. Vor allem die Technik ist vorangekommen und da müssen wir über das ESM sprechen, das European Service Module. Praktisch Kraftwerk und Vorratskammer in einem, direkt hinter der Kapsel. Es liefert den Strom, die Luft und den Antrieb für Kurskorrekturen. Gebaut wird das Modul bei Airbus in Bremen. Und das ESM ist für Artemis und die NASA wirklich unersetzlich.
Tatsache ist ja, Orion ohne ESM ist nicht vorstellbar. Das European Service Module, ESM, das geht ja zurück eigentlich auf ATV. Ne? Wir hatten ja den europäischen Raumtransporter ATV. Also ATV hat etwa 9 Tonnen Nutzlast in insgesamt 5 Missionen zur internationalen Raumstation gebracht. Mit der Tonnage haben wir im Endeffekt die europäische Raumstationsnutzung bezahlt. Ja, in der Wohngemeinschaft trägt jeder zur Miete bei und zu den Nebenkosten und füllt natürlich Kühlschrank und Getränkebar auf. Ja, so. Und das war ATV. Und daraufhin gab es eine Initiative, man widmet dieses Paket um in ein Entwicklungspaket und macht daraus das ESM. Das ist natürlich vorher besprochen worden mit der NASA und die NASA hat dann ein sogenanntes Barter-Element angekündigt für die Europäer. Und das war eben das European Service Modul. Und das hatte jetzt 2 Spezialitäten. Einmal, NASA hat erstmals Partner, internationale Partner auf den sogenannten kritischen Pfad mitgenommen. Das heißt, sie hat sich abhängig gemacht in einer missionskritischen Infrastruktur von anderen. Ja. Und zum Zweiten, aufgrund unserer Heritage mit ATV, also automatisches Anfliegen und automatisches Finden der Raumstation und vollautomatisches Andocken. Das hat es vorher in der Form ja nur in Russland gegeben mit Progress, ja, oder mit Soyuz. Und die Europäer haben da einen Meilenstein gesetzt.
Was uns Erdlinge am Boden aber am meisten gefesselt hat und immer noch fesselt, sind die unglaublichen Fotos, die die Crew aufgenommen hat. Wir haben Bilder gesehen, die es so seit den Apollo-Zeiten nicht mehr gab. Oder sogar noch nie.
Großartig, großartige Bilder. Also alleine die Stufentrennung von der Solarpanel-Kamera des ESM runter auf die Stufe und wie man sieht, wie die Kamera wackelt. Und man sieht Feuchtigkeit gefroren, großartig. Dann die Bilder aus dem Mondorbit, das ist eine andere Nummer, ja. Der Erdaufgang über dem Mond, grandios, grandios, also Gänsehaut. Und dann natürlich, was ich mir angeschaut habe, das Abtrennen von Orion von der Kapsel vom ESM-Modul, das sieht man eben auch, ja. Einfach toll, ja. Und das ist ganz wichtig eben auch, ich sage es einfach mal für den Kunden, nämlich unsere Steuerzahler, dass man sowas eben auch mitkriegt. Man kann das teilen, man kann es sehen, man kann es der nächsten Generation zeigen, man kann es dem Ingenieur oder technischen, wissenschaftlichen Nachwuchs zeigen und davon profitieren alle, ja. Oder der Start von Artemis aus dem Flugzeug raus, da hat die NASA ja 2 Flugzeuge oben gehabt, eine Canberra, eine umgebaute, eine Cessna, das ist großartig.
Und trotz der hochauflösenden Bilder und Videos gibt es immer noch Leute, die behaupten, das alles wäre ein gigantischer Fake. Ich habe manipulierte Bilder gesehen, wo man die Crew der Artemis aus einem Foto ausgeschnitten hat und dann in ein Bild von einem Greenscreen-Studio eingefügt. Dabei hat man wohlgemerkt den ein oder anderen Arm und das ein oder andere Bein einfach vergessen, sodass man die Manipulation wirklich leicht erkennen konnte. Ich wollte von Volker, der ja bei zahlreichen Starts selbst dabei war, wissen, ob das für ihn langsam ermüdend wird.
Ich sag mal so, wir haben eine Grundmüdigkeit diesbezüglich. Das kriegt man wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte einfach nicht weg, schätze ich mal. Ich habe auch ein Bild gesehen, wo ich nur dachte, okay, die Hand ist ja völlig falsch rum. Also wie hat diese Person die Qualifikation geschafft? Ja. Nein, und es ist so, man kann die Spuren auf dem Mond sehen. Es gibt genügend robotische Sonden und Satelliten, die die Spuren und die Überbleibsel auf der Mondoberfläche so aufgelöst haben. Man sieht das. Man sieht die Fußspuren, man sieht den Rover, man sieht die Landestufen der Mondfähren damals noch. Und heute ist ja auch so, die Apollo-Missionen haben einen Laserreflektor aufgestellt, der wahrscheinlich heute immer noch benutzt wird. Da kann ich den Mond mit einem Laserstrahl anstrahlen und den Rücklauf, die Distanz messen, die Laufzeit messen und kann eben Millimeter genau. Die Entfernung des Mondes entfernt sich ja ein bisschen so über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Millimeterbereich, kann das eben messen. Und Artemis 1 ist verfolgt worden auch von unserer DLR-Antenne in Weilheim. Also wenn da was gefakt ist, wäre sofort aufgeflogen. Und die nächste Landung, ich prognostiziere einfach mal, wenn Artemis 4 landen wird, die Bilder, die werden um Größenordnung besser sein wie in den 60er Jahren. Und das wird alles aus dem Feld schlagen, denke ich mal.
Blicken wir in die Zukunft. Deutschland hat sich bei der letzten ESA-Ministerratskonferenz zu wirklich großen Budgets für die Raumfahrt bekannt. Was bedeutet das für unsere Rolle im Artemis-Programm? Werden wir bald eine Deutsche oder einen Deutschen auf dem Mond sehen?
Wir waren der größte Beitragszahler, wie auch in den letzten zwei Ministerratskonferenzen. Und der Generaldirektor der ESA hat gesagt, also der erste Europäer, der zum Mond fliegt, wird ein Deutscher sein. Wir sind ja auch wissenschaftlich dabei, ne? Also bei Artemis 1 haben wir diese Strahlungsmesspuppen, die von der Matroschka-Linie stammen. Das MARE-Experiment ist mitgeflogen auf Artemis 1, hat Strahlung gemessen. Und das ist wesentlich für so ein Missionsprofil. Jetzt auf Artemis 2 war der Strahlungssensor, der M42 aus der Flugmedizin dabei. Und mal gucken, was wir für Artemis 3 noch beistellen. Also da muss man sehen. Dann haben wir natürlich das Mondkontrollzentrum oder das Human Exploration Control Center, was gebaut wird in Oberpfaffenhofen. Und das ist in der Tat ein Asset oder ein Wert, den man sicherlich auch mit einbringen kann. Denn, da sich die Erde dreht, muss man verteilte Missionskontrollzentren haben. Ja? Und da Oberpfaffenhofen jetzt über Dekaden Erfahrung hat, wäre das gar nicht klug, das nicht zu nutzen. Insofern kann das schon auch helfen.
Na wunderbar. Jetzt gibt es eigentlich nur eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Ihr wisst ja, Astronaut Matthias Maurer ist mein Jahrgang. William Shatner war sogar mit über 90 im All. Wie also stehen meine Chancen? Oder eure? Wann kommt man als Normalo auf den Mond? Als Podcaster oder Putzkraft?
Wenn wir jetzt Erfolge sehen, mal angenommen, wir kriegen jetzt ein Mondlandegerät. Ich halte das für sehr ambitioniert, das in 2 Jahren zu bauen, so wie angekündigt. Das ist schon nicht einfach. Gehen wir mal davon aus, das wird gehen. Vielleicht 3 Jahre, okay, nehmen wir an. Wir landen 2029, 2030. Und dann hängt es natürlich auch von der Finanzierung weiterhin ab. Was passiert denn nach der erfolgreichen Mondlandung? Gehen wir dann in jährlicher Kadenz auf die Oberfläche und wir bringen dann sukzessive Equipment da runter und auch Habitate, wo man dann, sagen wir mal so, vielleicht ein paar Monate oder ein paar Wochen vielleicht erstmal dort ausharrt bleibt, um, sagen wir mal, sukzessive, zügig eine Mondstation aufzubauen, die man, ich sag mal, am Anfang man-tended macht, aber dann irgendwann, wenn sie geschlossene Kreisläufe hat und eingeschwungen ist, wie bei der Raumstation, dann vielleicht mit Jahresbesatzung oder Halbjahresbesatzung vielleicht noch, eher jährlich, schätze ich mal, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass in der übernächsten, 2030 bis 2040, so vielleicht Mitte der 30er Richtung 40er Jahre, dann auch Menschen dahin gehen, die vielleicht es nicht notwendigerweise voll ausgebildete, vollfähige Astronauten sind.
Das klingt gut. Sehr gut sogar, denn nicht voll ausgebildet und nicht vollfähig. Also die Beschreibung trifft voll auf mich zu. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal beim voll ausgebildeten und vollfähigen Volker Schmied für das Gespräch über die vermutlich engste Wohngemeinschaft der Welt. Und auch wenn die sanitären Anlagen zu wünschen übrig lassen und wirklich keine guten Kneipen oder Cafés in der Nähe sind, der Blick aus jedem Fenster dort ist Weltklasse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Oehler.